Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotografie tut gut. Heute mit der Sprechstunde, der Fotosprechstunde bei mir, bei Doc Michael, wie wir es so schön genannt haben. Wer wissen will, warum Doc Michael und warum das Amtsanmaßung ist und kein akademischer Titel, der dahinter steckt, erfahrt ihr in einer der ersten Folgen. Ich glaube, es ist Folge 3 oder 4 von Fotografie tut gut 2.0 haben wir es damals genannt. Wer das hören möchte, zieht euch das gerne nochmal rein. Wir haben heute den 31. Januar und da gehen wahrscheinlich bei dem einen oder anderen noch die Alarmglocken an, denn wer es gestern bei Instagram gesehen hat, ich hätte diese Folge eigentlich gerne gestern hochgeladen und hatte ja auch gesagt, am 30. kommt immer die Fotosprechstunde. Ich habe es einfach ein bisschen verdaddelt, kleiner Fail von mir, aber ein Tag später kommt das Ding hier jetzt online. Und es passt auch irgendwie ein kleines bisschen zum Thema, denn ich habe mir heute so ein bisschen, ja, inspiriert von einer Zuschrift von euch, das Thema Fotokamera-Bedienungsfails und wie man damit umgehen kann, rausgesucht. Und zwar habe ich vom lieben Stefan zwei Nachrichten geschickt bekommen. Um genau zu sein, war es eigentlich eine E-Mail, aber das war die Zusammenfassung aus zwei, ich denke mal, Social-Media-Posts, wahrscheinlich bei Facebook der Länge nach. Ich glaube, bei Instagram hätte man das so wahrscheinlich nicht gelesen, weil das relativ lang ist und ausführlich, was sehr schön ist. Aber ja, wir alle kennen Instagram und so ganz lange Texte gehen da ja gar nicht, weil irgendwann die Plattform sagt, so viele Buchstaben kriegst du nicht. Also, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, damit ich euch das jetzt nicht komplett vorlesen muss, weil hier so am Mikrofon vorbei gelinst die Gefahr besteht, dass ich irgendeinen Blödsinn dabei vorlese und dann, ich versuche es in freien Worten so ein bisschen zusammenzufassen. Der Stefan hatte sich fotografierte mit Canon und eines Tages, wie hat er es geschrieben, das zitiere ich vielleicht doch noch. Ich saß mit dem Großen abends auf der Terrasse, das Licht war toll und er hatte keine Argumente, ein Bild abzulehnen. Ich hole die Kamera, schalte sie ein und es passiert nichts. Absolut nichts. Weder ein Akku noch ein Objektiv- oder Speicherkartentausch änderte etwas am Verhalten der verdammten Kamera. Tja, ein Szenario, das wahrscheinlich vielen von uns direkt eine kleine Gänsehaut verpasst. Wer möchte schon, dass seine geliebte Kamera den Geist aufgibt? Naja, wie das dann so ist, er hat die Kamera direkt mit Blick auf, okay, was kaufe ich mir denn, wenn die jetzt kaputt ist, zu kennen, eingeschickt, hat dann eine ganze Weile gewartet, das hat aber alles ganz gut geklappt und irgendwann kam die Kamera zurück mit dem Hinweis, eigentlich keine drastische Fehlfunktion gefunden, alles in Ordnung. Er steckt den Akku wieder rein, packt die Speicherkarte wieder rein, schaltet die Kamera an, nix, immer noch nix. Ja, dann hat er, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie ein sehr gutes Angebot gesehen mit insgesamt 500 € Rabatt und hat sich dann eine neue Kamera bestellt. Ja, manchmal muss man einfach akzeptieren, dass Dinge auch kaputt gehen. Die neue Kamera kommt an, er packt den Akku rein, er packt die Speicherkarte rein, schaltet an, nichts. Und da wird es dann natürlich langsam gruselig und dann wird auch langsam der Moment klar, okay, es liegt offensichtlich nicht so richtig an der Kamera selbst. Irgendwas ist hier im Argen. Ja, und dann hat es ihn auch direkt beschlichen, was denn die Ursache sein könnte. Er hat die Speicherkarte rausgenommen, am PC nochmal formatiert. Und zack, die Kamera läuft, wie sie soll, als wäre nichts gewesen. Und ja, am Ende war es dann wohl so, wenn ich das richtig verstehe, dass das Kartenlesegerät ja entweder kaputt war oder einfach da eine Fehlkonzeption, Fehlprogrammierung vorlag und beim Formatieren der Speicherkarte im Rechner das Dateisystem offensichtlich so kaputt gegangen ist, auf mehreren Speicherkarten, denke ich mal, denn er hat auch zwischendurch geschrieben, dass er die Speicherkarten gewechselt hat. Und das bei allen Speicherkarten aber nicht funktioniert hat. Also wahrscheinlich war der Cardreader, den er damals vor dem Rücksenden der Kamera benutzt hat, der hat offenbar alle Speicherkarten so zerschossen, dass die Kamera einfach nicht mehr angegangen ist. Das war mir auch bis zu dem Zeitpunkt, als ich diese Nachricht hier bekommen habe, nicht klar, dass eine Speicherkarte alleine so mächtig sein kann, dass eine Kamera einfach das Anschalten verweigert. Ja, was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Er hat übrigens beide Kameras behalten. Die alte Kamera, die vermeintlich kaputte, war eine APS-C-Kamera, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die neue ist die Vollformatkamera. Ein gutes Team für diverse Situationen. Er hat beide behalten. Gute Entscheidung, warum auch was Funktionierendes dann weggeben. Ne? Vor allem, wenn die beiden sich so gut ergänzen als, ja, er hat jetzt nicht genau dabei geschrieben, was er macht, aber vielleicht als eher Auftragskamera oder für besonders, ja, wie soll ich das sagen, fokussierte, konzentrierte Fotografie und vielleicht die APS-C ein bisschen kompakter bestimmt. Nicht so schlimm, wenn man mal irgendwo aneckt, weil die schon ein paar Tage auf dem Buckel hat und nicht so teuer war vielleicht. Mit einem kleinen Objektiv als Alltags-immer-dabei-Kamera, die man in jede Tasche noch mit reinbekommt oder so. So könnte ich mir jetzt das Szenario für mich vorstellen. Vielleicht war es bei dir, Stefan, ja auch so. Vielen Dank für die Zuschrift. Ja, was nehmen wir daraus mit? Wenn wir denken, die Kamera ist kaputt, nicht gleich verzweifeln und eine neue Kamera bestellen, wenn die alte aus der Reparatur zurückkommt und immer noch nicht funktioniert, sondern vielleicht erstmal so die wichtigsten Faktoren drumherum checken. Ist der Akku wirklich noch in Ordnung? Anderen Akku testen. Den mal vielleicht, wenn man eines hat, ins externe Ladegerät stecken und gucken, ob das überhaupt lädt oder direkt irgendein Fehler blinken von sich gibt oder sowas, je nachdem, ob da ein kleines Display dran ist, auf dem dann vielleicht irgendein Fehlersymbol erscheint oder das Teil einfach nur eine Lampe hat und wild anfängt zu blinken oder so, dann ist vielleicht ja auch der Akku hin. Oder eben mal gucken, was eine andere Speicherkarte bringt, was passiert, wenn man die formatiert. Achtung, vorher bitte alle Bilder sichern. Es wäre schade, dass man, wenn man in so einem Panikmoment dann auf einmal alle Bilder mitkillt, also denkt immer schön dran, die Bilder zu sichern. Ich weiß, das hört sich erstmal banal an, aber wenn man gerade irgendwie in dem, in der emotionalen Regung ist, zu denken, verdammt, meine schöne, geliebte Kamera hat den Geist aufgegeben. Ich würde mir das selber nicht über den Weg trauen, ob ich dann nicht irgendwie in so einem Anfall von Wahnsinn vergesse zu checken, ob noch was auf der Karte ist. Apropos, da fällt mir doch direkt der nächste Fehler ein. Ich habe nämlich noch so ein paar Situationen rausgesucht und der hier ist mir jetzt gerade beim Aufnehmen eingefallen und steht nicht in meiner Liste. Ein ganz beliebter Fail, der mir schon ein paar Mal passiert ist und der mich immer unfassbar ärgert. Und deswegen erzähle ich ihn euch in der Hoffnung, dass ihr es besser macht und ich es in Zukunft hoffentlich auch besser mache. Bei Lightroom, das werden ja wahrscheinlich viele von euch benutzen, importiert man ja normalerweise seine Bilder. Man kann da auch Videos importieren. Ich habe das aber ausgeschaltet. Ich importiere wirklich nur Fotos da rein. Und Videos sichere ich in einem ganz anderen Ordner von Hand, weil ich die ja auch gar nicht in Lightroom verwalten will, sondern da bin ich dann, habe ich eine eigene Ordnerstruktur. Und wenn ich was schneiden will, dann arbeite ich mich dadurch, erstelle Mediatheken in Final Cut und so weiter. Das sortiere ich einfach ganz so anders als in Adobe. Deswegen will ich die in Lightroom gar nicht drin haben. Und es gibt die Option bei Lightroom, zu sagen, nach dem Import Karte auswerfen. Das heißt, wenn alle Fotos fertig importiert sind, wirft der Rechner automatisch die Karte aus. Das heißt, man muss danach nicht noch irgendwie Datenträger auswerfen, sagen, um den Cardreader zu ziehen oder die Kamera oder alternativ die Fehlermeldung hinnehmen, dass man bitte doch vor dem Trennen eines externen Speichermediums das auswerfen soll. Ja, eigentlich super praktisch. Ne? Die Bilder sind importiert. Ich kann danach einfach, ich bekomme eine kurze Meldung. Die Speicherkarte wurde ausgeworfen, kann einfach den Cardreader oder die Speicherkarte rausziehen, in die Kamera stecken, formatieren und weitermachen. Ja, es sei denn, man hat vergessen, die Videos noch runterzuziehen, die ja Lightroom nicht mit importiert. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt und ich hoffe, ich werde in Zukunft immer dran denken, es so herumzumachen, wenn ich gefilmt habe, was bei mir nicht super oft vorkommt. Da liegt wahrscheinlich schon auch so ein bisschen die Falle bei diesem Vorgehen. Wenn ich gefilmt habe, ziehe ich mittlerweile immer zuerst die Videos in den Ordner und importiere dann bei Lightroom, denn es ist mir ein paar Mal passiert, genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich importiere die Bilder, habe noch Videos auf der Speicherkarte, die ich entweder nicht mehr auf dem Schirm habe, weil es schon irgendwie 2-3 Tage her ist oder von denen ich denke, ja, das mache ich ja gleich. Aber weil ich eben so selten filme, bin ich so in meinem Workflow, lese da, die Speicherkarte wurde ausgeworfen, ziehe sie raus, stecke sie in die Kamera. Normalerweise formatiere ich die dann nicht gleich, weil ich erstmal die Bilder dann bearbeite. Ich versuche immer, gerade wenn es um Aufträge geht, Hochzeiten oder so, irgendwas, was ich jemandem versprochen habe an Bildern, dann ist mir besonders wichtig natürlich, dass nichts wegkommt. Und dann formatiere ich die Speicherkarten auch erst oder lösche die Bilder da drauf, wenn ich den Auftrag abgegeben habe. Also normalerweise versuche ich dann schnell zu sein und am nächsten Tag oder so die Bilder abzugeben. Gut, bei einer Hochzeit kann das länger dauern. Da lege ich mir da meistens noch eine zweite Sicherung in der Dropbox an von den Bildern, damit ich, wenn mir irgendwas Doofes passiert, noch eine zweite Möglichkeit habe, an die Bilder wieder dran zu kommen. Auf jeden Fall formatiere ich die Kamera dann erst, wenn ich eine zweite Sicherung habe oder den Auftrag schon abgegeben habe und die exportierten RAWs die exportierten JPEGs in der Dropbox liegen und ausgeliefert sind, damit mir nicht mehr sowas ganz Schlimmes passieren kann. Klar, wenn dann jemand sagt, hast du noch 3 Bilder von Tante Elisabeth? Und ich habe leider dann den Datenfehler gehabt, in diesem seltenen Fall, und alles außer den exportierten JPEGs gekillt. Dann ist es so, aber damit kann ich besser leben, als eine komplette Hochzeit aus Versehen weggeschmissen zu haben. Ja, Problem ist aber dann, ich formatiere dann irgendwann die Karte in der Kamera, weil ich denke, super, Auftrag ist abgegeben, und habe aber, weil ich direkt bei Lightroom importiert habe, die Videos nicht mit importiert und mit wegformatiert. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen Kameraherstellern ist, aber Sony ist berühmt dafür, beim Formatieren sehr gründlich zu sein. Das heißt, da ist mit Wiederherstellung von so einem formatierten Datenträger leider nicht viel zu erhoffen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt vielleicht irgendwo ein Tool, das das sogar noch hinbekommt. Aber ja, soweit ich das bisher gelesen habe, ist bei Sony-Kameras eine formatierte Karte wirklich formatiert und wirklich leer. Ja, also denkt dran, wenn ihr eure Videos nicht bei Lightroom importiert und die Karte direkt auswerfen lasst und selten filmt und deswegen nicht so im Video-Workflow seid, importiert am besten vorher die Videos, damit, wenn die Karte ausgeworfen ist, auch das Symbol für euch gilt. Mit der Karte seid ihr jetzt erstmal fertig. Das ist, ja, ein Klassiker. Wo wir gerade beim Importieren sind und bei Lightroom und bei Kleinigkeiten, die da schiefgehen können, fällt mir noch was ein. Ich denke, ich bin nicht der Einzige. Das ist, glaube ich, relativ verbreitet, wird auch oft empfohlen. Wenn man in so einer Reportagesituation unterwegs ist, nimmt man ja oft 2 Kameras mit. Zum Beispiel in meinem Fall oft Hochzeiten. Auf der kleinen A7C ist ein 35er, auf der großen A7 III ist ein 85er, einfach weil die Objektive entsprechend auch ein bisschen größer sind. Dann habe ich das etwas größere, immer noch ziemlich kompakte 85er an der A7 III, die ein bisschen mehr Griff hat, und an der A7C das kleine 35er. Das ist, fühlt sich gut und logisch an. Ja, und dann fotografiere ich mit 2 Bodies und möchte ja hinterher natürlich die Bildauswahl machen, importiere von beiden Kameras die Bilder auf Lightroom, habe die natürlich in einem Ordner drin und möchte die Bilder jetzt sortieren, zeitliche Auswahl machen, und habe aber vergessen, die Daten und Uhrzeiten in den Kameras nochmal zu synchronisieren. Gut, das Datum ist selten, dass sich das verändert. So lange sind die Kameras bei mir eigentlich nicht ohne Strom, dass sie das vergessen könnten. Aber die Uhrzeiten laufen oft so ein bisschen aus der Achse. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Man sollte meinen, dass digitale Endgeräte heutzutage irgendwie in der Lage wären, eine ziemlich genaue Uhr zu haben, die vielleicht, keine Ahnung, im Jahr ein paar Sekunden auseinandergeht. Aber bei meinen Kameras ist es so, vielleicht passiert das immer beim Akkuwechsel und die haben keine Puffer, Kondensator, Batterie oder sowas drin, der die Kamera in der Zeit, während man den Akku wechselt, mit Strom versorgt. Vielleicht liegt es daran. Auf jeden Fall habe ich es oft, dass die Kameras so ein Stück weit auseinander sind von der Zeit. Und je nachdem, wie lang das ist, kann das bei der Auswahl ultra ätzend sein, weil du auf der einen Kamera vielleicht schon den Ringtausch fertig fotografiert hast und die beiden, das Brautpaar, küsst sich gerade. Und auf der anderen Kamera ist der Pfarrer gerade noch dabei, die Ringe zu segnen. Und man springt auf einmal immer, wenn man abwechselnd mit den Kameras fotografiert hat, mit den 2 Brennweiten, springt man permanent in der Zeit, im zeitlichen Ablauf der Feier, die man fotografiert hat, so 10, 15 Minuten nach vorne und nach hinten. Das ist natürlich super nervig, weil man auch oft den Überblick verliert, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Fotos vom Kuss gemacht habe, mit 35mm und davor aber noch Porträts mit dem 85er, wie das Brautpaar sich verliebt anguckt. Und jetzt sind aber diese 3 Kussfotos exakt zeitlich immer aufgeteilt, und dann kommen 2 Porträts dazwischen, wieder ein Kussfoto, 2 Porträts dazwischen, wieder ein Kussfoto, und man weiß gar nicht so beim Durchswitchen durch den Katalog, kommt da jetzt noch ein Kussfoto, muss ich mir noch eins angucken, war jetzt eins gut genug? Oder man findet auf einmal noch eins und denkt, ach verdammt, das ist eigentlich, ich nehme lieber das. Wo sind denn die anderen? Ich möchte das nochmal kurz vergleichen. Und man muss irgendwie 10, 15 Bilder zurückgehen, um zu dem letzten Foto, was eigentlich im Moment davor entstanden ist, zurückzukommen, weil durch den Zeitversatz zwischen den Kameras ganz viele Bilder dazwischen kamen. Nervt total. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, direkt aufnehmen in euren Arbeitsalltag, wenn ihr Reportagen mit 2 Bodies macht. Das, was ihr direkt, bevor ihr das erste Bild macht, noch tut, ist Menü auf, Datum, Uhrzeit einstellen und dann kurz die beiden Kameras zumindest ungefähr gleichsetzen. Wenn da ein paar Sekunden zwischen sind, ist das oft nicht dramatisch. Dann ist vielleicht mal ein Bild dazwischen. Aber bei ein paar Minuten kann das wirklich super nervig sein. Und ja, Daher die Empfehlung, passt auf mit Datum und Uhrzeit bei zwei Bodies, wenn ihr die simultan auf einer Veranstaltung einsetzt. Das macht einem das Leben wirklich immens einfacher, wenn das halbwegs in der Zeitachse ist und nicht irgendwie dauernd die Bilder zeitlich hin und her springen. So, ja. Was haben wir noch für Kamera, kleine Bedienungsfails? Bitte nehmt das Wort Fail nicht zu wörtlich, denn das klingt so ein bisschen nach Versagen und ihr habt was falsch gemacht. Da sind natürlich Kleinigkeiten, die einem immer mal passieren können. Manche Fehler, die man macht, fallen einem erst viel später auf, weil sie erst dann irgendwie zum Tragen kommen. Aber ich möchte einfach nur so ein paar Fehler erzählen, von denen ich selber schon irgendwie betroffen war. Und vielleicht hat der ein oder andere da noch nicht drüber nachgedacht oder plant demnächst irgendwas zu tun, was damit zusammenhängt. Und dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, den Fehler zu umgehen, bevor ihr ihn macht. Und müsst nicht hinterher draus lernen und zum Beispiel bei der Auswahl euch permanent ärgern, dass ihr immer hin und her springt durch die unterschiedlich eingestellten Uhrzeiten in der Kamera. So, noch so ein Klassiker. Selbstauslöser. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich benutze den wirklich super selten. Aber es gibt ja diesen, bei Sony sind es 2, 5 und 10 Sekunden Vorauslöser quasi. Also ich drücke den Knopf, die Kamera fängt vorne an zu blinken und nach der eingestellten Zeit löst sie das Bild aus. Normalerweise habe ich immer so eine kleine Bluetooth-Fernbedienung für die Kamera mit in der Kameratasche. Falls ich mal ein Selfie machen will oder wir treffen uns mit der Familie und irgendwer sagt, ach, wir haben lange nicht mehr so ein Familienfoto gemacht. Letztes Mal war ja Enkelkind XY noch nicht mal ein Jahr alt. Da müssen wir dringend mal ein Update machen. Lass uns doch mal ein Gruppenfoto machen. Man stellt die Kamera auf, stellt fest, ach, damit habe ich nicht gerechnet. Selbstauslöser ist noch in einer anderen Kameratasche. Ich habe ihn rausgenommen, im Schrank gelassen, nach dem letzten Einsatz nicht wieder eingepackt, weil ich den woanders drin hatte, wie auch immer. Ja, was macht man natürlich? Man legt die Kamera irgendwo drauf, weil man natürlich auch kein Stativ dabei hat. Im letzten Praxisfall war es die Rückenlehne eines Ohrensessels bei meinen Eltern. Hallo, liebe Eltern, viele Grüße. Was immer ein ziemlich wackeliger Akt ist und vor allem, damit das Objektiv nicht nach unten guckt, muss man meistens noch irgendwie die Handschlaufe oder den Gurt zusammenknüdeln und unten unter das Objektiv stopfen. Naja, hat bestimmt jeder von euch schon mal so ein bisschen gemacht, so dieses Zurecht-MacGyvern ohne Stativ, weil irgendwer spontan auf die Idee gekommen ist, ein Gruppenfoto zu machen, was ja auch total schön ist. Aber kein Quatsch, kein Fernauslöser dabei. Und das bedeutet, es ist Zeit für den Vorauslöser in der Kamera. Man stellt also, keine Ahnung, in meinem Fall meistens dann 10 Sekunden ein, damit ich noch Zeit habe, selber aufs Foto zu kommen. Drückt ab, macht die Fotos, alles wunderbar, funktioniert hervorragend. Wenn das dann das letzte Foto an dem Tag war oder für eine geraume Zeit, kann es schon mal vorkommen, also mir ist es schon oft passiert, weil man es eben so selten macht, genau wie beim Video-Import bei Lightroom, dass man den nicht wieder ausschaltet. Und dann trifft man sich ein paar Tage später mit irgendwem und möchte Fotos machen, guckt durch den Sucher, alles ist super, man will abdrucken und es passiert nichts. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie das bei euren Kameras ist, aber bei Sony ist es so, zumindest bei meinen Modellen, bei allen dreien, also Alpha 6300, Alpha 7 III und Alpha 7C, dass man das von hinten nicht sieht. Also klar, hätte man Symbole eingeblendet, würde man dieses kleine Öhrchen mit der 10 in der Ecke sehen, aber man sieht, während die 10 Sekunden runterlaufen, von hinten durch den Sucher oder auf dem Display nicht, dass 10 Sekunden runterlaufen. Das bedeutet, man drückt ab und es passiert einfach nichts. Und dann auf einmal nach 10 Sekunden, im Idealfall hat man die Kamera noch so in Kopfhöhe, dass es klack macht und man das mitbekommt, löst die Kamera aus. Und wenn man dann gerade einen gescheiten Moment hat, dann fällt einem vielleicht auf, dass man noch den Selbstauslöser anhat. Wenn aber nicht, denkt man, warum fotografiert die den jetzt nicht? Was ist denn das Problem? Was habe ich denn hier ausgestellt? Man guckt nochmal durch, drückt nochmal drauf, es passiert wieder nichts. Man legt die Kamera nervt zur Seite oder geht ins Menü. Menü geht nicht auf. Warum funktioniert das Menü auf einmal nicht? Weil die das Menü nicht aufmacht, während der Selbstauslöser runterläuft. Damit kann man sich wirklich in den Wahnsinn treiben, obwohl es nur ein Vorauslöser ist. Also als kleiner Tipp, sollte eure Kamera beim Druck auf den Knopf nicht auslösen, könnte es daran liegen, dass der Selbstauslöser noch läuft. Schaut das am besten da mal kurz nach. Kann man leider meistens erst nachschauen, nachdem der abgelaufen ist. Also wenn es gerade um einen zeitsensitiven Moment geht, könnte es sein, dass ihr die Situation dann schon verpasst habt. Aber damit es beim nächsten Mal abdrücken direkt klappt, schaut mal rein, was ihr eingestellt habt. Das gleiche gilt auch so ein bisschen für Serienbilder, wobei das ja nicht so schlimm ist. Dann hast du halt im schlimmsten Fall 2, 3, 5 Bilder gemacht beim Abdrücken statt nur eins. Das ist nicht so wild, aber wenn der Vorauslöser angeschaltet ist, kann einen das ganz schön in den Wahnsinn treiben, vor allem wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dass der schuld daran sein könnte, dass kein Bild gemacht wird, während man auf den Auslöser drückt. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein richtig schöner Klassiker, mit dem ich mich selber schon ein paar Mal, ja, quasi selbst verarscht habe. Noch so ein Klassiker ist, der kommt aber von einer ganz anderen Stelle. Auch da wäre ich mal gespannt. Bitte gebt mir mal Rückmeldungen unter dieser Sendung bei Instagram unter dem zugehörigen Post, ob ihr auch solche, ja, ich nenne sie einfach weiter Kamera-Fails habt, bei denen so eine kleine Fehlbedienung oder ein ganz kleines Element den kompletten Betriebsablauf stört und einen irgendwie mit Fragezeichen hinter der nicht spurenden Kamera stehen lässt. Das fände ich wirklich interessant. Da können wir vielleicht so eine Liste machen und wenn genug zusammenkommt, mache ich irgendwann demnächst nochmal so ein kleines Follow-up vielleicht mit euren Fails und kann noch ein paar aufnehmen, weil eigentlich finde ich das ganz witzig. Auf der einen Seite irgendwie unterhaltsam, was alles schief gehen kann und auf der anderen Seite ist es ja auch hilfreich, wenn bei einem selber mal was nicht so funktioniert, wie es soll, dass man dann vielleicht im Hinterkopf hat, ach, das ist doch, genau so ein Fall hat doch letztens der Michael bei Fotografie du gut erzählt. Oder ich denke dann, genau so ein Fall habt ihr doch letztens in den Kommentaren dagelassen. Ihr dürft übrigens auch immer gerne kurze Audionachrichten schicken, gerne so eine Minute, vielleicht eine Minute 30, wenn es irgendwie geht, dann baue ich die auch gerne hier in die Folge ein. Ja, nächster Klassiker, den ich schon oft erlebt habe, gerade bei meiner etwas betagten A7 III, ist der Suchersensor. Haben wahrscheinlich auch viele Kameras. Ich weiß, bei einigen Nikons gibt es zum Beispiel auch extra einen Knopf für den Wechsel zwischen Sucher und Monitor. Ich habe bei meinen Kameras eigentlich immer den Automatikmodus an. Was bedeutet, dass ein kleiner Sensor, bei den meisten Kameras ziemlich gut sichtbar, am Sucherhügel dafür zuständig ist, zu merken, wenn sich etwas an den Sucher annähert und dann statt dem Display eben den Sucher aktiviert, damit man dadurch schauen kann. Super praktisch, wenn es zuverlässig funktioniert. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen, wo der einen in den Wahnsinn treiben kann. Einerseits, ihr wollt aus der Hüfte fotografieren und haltet die Kamera so schräg vor euch und habt aber eigentlich nicht die Not, das Display auszuklappen. Auch da erzählt gerne mal, wie das bei euren Kameramodellen ist. Bei Sony ist es so, wenn ich die Kamera vor mich halte und das Display ist nicht ausgeklappt, wie auch immer die das merkt, wahrscheinlich mit Magnetschalter, dann wechselt die natürlich ganz schnell auf den Sucher, wenn mein Bauch oder ein Teil von meinem Pullover oder so vor dem Sucher hängt. Manchmal ist es auch der Kameragurt selber dann, der durchhängt vom Sucher und damit wird der Sucher aktiviert und das Display wird schwarz und man sieht nichts mehr. Praktisch ist, dass eben Sony merkt, wenn ich das Display abklappe und dann wird der Sucher nicht mehr aktiviert. Also in dem Moment, wo das Display nicht mehr am Gehäuse anliegt, weiß die Kamera, okay, der macht irgendwas mit dem Display, auch wenn jetzt hier irgendwas vor meinem Sucher ist, ich schalte nicht um. Das ist super. Ja, das ist der kleine Fehler, der passieren kann so ein bisschen. Schaut auch gerne mal nach. Es gibt auch eigentlich meines Erachtens bei jeder Kamera die Möglichkeit, manuell auszuwählen, ob man durch den Sucher oder übers Display schauen will. Dann kann man natürlich diese Sucher-Sensor-Problematik total umgehen. Aber es ist natürlich gut, wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat und so ein bisschen die Fallen kennt, wenn man ihn auf Automatik stehen hat. Und noch eine Falle ist Staub oder Schmutz auf diesem Sensor. Dann kann es nämlich passieren, dass je nachdem, wie der Lichteinfall auf den Sucher ist, der Sensor denkt, oh, hier ist was vor mir, ich muss auf den Sucher umschalten. Und da ist aber gar nichts. Also gerade Staubpartikel oder so, die da drauf sind, dann von Licht angeleuchtet werden, können da ganz oft für Durcheinander sorgen. Und wenn man gerade nicht auf die Idee kommt, dass der Sucher angegangen sein könnte, ist das Einzige, was man feststellt, verdammt, mein Display ist aus. Und das geht dann auch nicht wieder an. Also auch da wieder ein Beispiel von meinen Kameras. Sobald der Sucher an ist, nützt es mir auch nichts, das Display abzuklappen. Die Kamera merkt mit Sicherheit, das Display ist abgeklappt, aber sie denkt dann, okay, Moment, ich bin aber gerade im Suchermodus. Ich bleibe mal noch im Suchermodus, bis er wieder das Auge wegnimmt. Und wenn das aber von so einer Lichteinstrahlung auf einen verstaubten Sensor ausgelöst wurde, dann nützt es halt auch nichts, weil die Kamera ja nicht den Sucher ausmacht und alles, was man merkt, ist, okay, Display ist jetzt dunkel, verdammt, ist der Akku leer, was ist hier los? Man macht die Kamera aus, man macht sie wieder an. Im schlimmsten Fall leuchtet das Licht direkt wieder da drauf, das Display geht gar nicht erst an. Dann haben wir wieder so einen Panikmoment von, verdammt, die Kamera ist kaputt, der Akku ist kaputt gegangen, irgendwas funktioniert nicht mehr, obwohl es nur ein bisschen Staub auf dem Sensor ist und den kann man eben mit einer Ecke vom T-Shirt oder einem Taschentuch, einem Q-Tip oder so einmal schnell abreiben und dann ist es meistens auch direkt schon wieder gegessen. Ein ähnliches Phänomen gibt es noch. Wir kommen direkt zur nächsten Runde. Ich habe ja echt schon, mir sind echt ein paar Sachen eingefallen, mit denen man sich foppen kann. Zum Thema dunkle Bildschirme. Ganz klarer Klassiker ist natürlich, der Objektivdeckel ist vorne noch drauf. Ich glaube, das ist kaum der Erwähnung wert. Ist aber bestimmt trotzdem schon jedem Mal passiert, dass man den Deckel nicht abgenommen hat. bei mir ist das noch so ein Spezialfall, weil ich manchmal die Kamera ohne Deckel in die Tasche schmeiße, wenn ich weiß, ich bin jetzt gerade unterwegs und die Chance ist groß, dass ich jetzt regelmäßig Fotos machen will. Da mache ich den Deckel gar nicht erst drauf, sondern habe die Kamera ohne Objektivdeckel in der Kameratasche liegen. Was heißt, meine Vorgehensweise ist einfach nur Griff in die Tasche, Kamera raus, anschalten, bam, ready to shoot. Deswegen habe ich übrigens, das würde mich auch mal interessieren, wie viele von euch benutzen Gegenlichtblenden? Ich habe die nämlich immer drauf bei allen Objektiven und zwar gar nicht wegen der Gegenlichtthematik und so. Die meisten Objektive sind ja mittlerweile so vergütet, dass so Flaring und Ghosting nicht in einem Maß auftreten, auch ohne Gegenlichtblende, dass man sich damit irgendwie das Bild total versaut oder so. Im Idealfall will man ja mittlerweile fast schon wieder so ein bisschen Charakteristik im Objektiv haben. Und so ein kleines Ghosting oder so ein leichtes Flaring oben in der Ecke ist ja eigentlich auch total hübsch und kann als Bildelement total wertvoll sein. Aber deswegen mache ich nicht die Gegenlichtblenden drauf, sondern damit das Frontglas von meinem Objektiv so ein bisschen geschützt ist, wenn man mal vor eine Wand läuft, mit einer Ecke, die so ein bisschen rausguckt, dann trifft es eben in aller Regel erstmal die Gegenlichtblende und man merkt, oh, ich bin irgendwo angestoßen, bevor man Glas berührt. Und so eine Gegenlichtblende kann man je nach Objektiv für ein paar Euro bis ein paar hundert Euro bei so großen Telezooms zum Beispiel sind die oft recht teuer. Aber selbst da lieber die Gegenlichtblende als das Frontglas, weil das ist auf jeden Fall teurer. Naja, aber wenn man dann eben doch mal den Deckel drauf hat und man möchte, wie entweder ein paar Minuten oder am Tag davor, einfach in die Taschengreifkamera rausholen, beim Hochheben zieht man schon an dem kleinen Anschalter, guckt durch und sieht nichts. Ja, kann sein, dass der Deckel drauf ist. Klassiker ist bestimmt jedem schon mal passiert und das ist auch, glaube ich, einer von diesen Fehlern, ja, den man noch so halbwegs auf dem Schirm hat. Ein anderes Phänomen kann sein, dass die Kamera gerade einen Dark Frame macht. Jetzt ist die Frage, was ist ein Dark Frame? Machen viele Kameras gerne alle so und so viel Aufnahmen nach dem Ausschalten. Und zwar bleibt die Kamera dann eigentlich noch an, obwohl sie ausgeschaltet ist und macht ein Foto mit, also ein Foto im Schwarzen sozusagen. Also es wird der Sensor ausbelichtet, ohne dass Licht drauf fällt. Und das hat den Vorteil, dass die Kamera damit Pixel, die Fehler produzieren, ausmessen und deaktivieren kann. Soll heißen, die Kamera macht ein Foto in völliger Finsternis und stellt aber fest, dass Pixel 97 in Reihe 26 volles Signal schickt. Da ist im Prinzip ein weißer Punkt, weil der kaputt gegangen ist. Warum auch immer. Wurde mal von einem Laser getroffen, ist einfach kaputt gegangen. Warum auch immer. Und dann kann die Kamera eben selber in ihrem Mapping Pixel, was war es, 96 in Reihe 27 oder so, aus der Rechnung rausnehmen. Das heißt, dieser Pixel wird für zukünftige Bilder nicht mehr verwendet, sondern interpoliert, also aus den Nachbarpixeln quasi errechnet, welchen Farb- und Helligkeitswert er haben soll. Und wir haben weiterhin halbwegs fehlerfreie Bilder. Natürlich das klassische Grundrauschen vom Sensor und so bleibt drin. Aber so Hotpixel, wie man die auch gerne nennt, fallen eben raus und werden nicht mehr als ein super heller Punkt in einer sonst dunklen Bildebene angezeigt. Und das dauert erstens so einen Moment und zweitens macht es dann eben irgendwann nochmal Klack, weil der Verschluss dafür natürlich vor dem Sensor zugeht, damit kein Licht auf den Sensor fällt. Und man hat die Kamera ausgeschaltet, so ein paar Sekunden später macht es auf einmal Klack. Und man sieht aber ein dunkles Bild. Oder man hat die Kamera ausgemacht, sieht noch eine Situation, die man fotografieren möchte, will sie wieder anmachen. Die Kamera ist aber gerade in ihrem Dark Frame Fehlerpixel-Ausmessmodus und reagiert nicht sofort und bleibt eben noch dunkel und macht auf einmal Klack. Und dann irgendwann geht sie wieder an, wenn sie sich beruhigt hat. Ja, wem das schon mal passiert ist, das ist ganz normal. Beim ersten Mal wundern sich, glaube ich, die meisten Benutzer von so einer Kamera, was die da gerade veranstaltet hat. Und man denkt direkt so ein bisschen an, jetzt hat sich irgendwas aufgehangen, irgendwas klemmt, irgendwas ist mit dem Verschluss. Nee, das ist völlig normal. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen und ihr braucht vor allem nicht am Zustand eurer Kamera zu zweifeln. Mit der ist alles vollkommen in Ordnung. Die macht nur gerade einen Dark Frame. Aber ist mir am Anfang auch oft passiert. So, und jetzt kommen noch zwei Fehler, die mir eingefallen sind, die auf dem manuellen Fokus basieren. So, einerseits, viele Objektive haben so einen MFAF-Schalter, mit dem ihr am Objektiv umstellen könnt, ob ihr die Kamera Autofokus technisch arbeiten lassen wollt oder ob ihr selber am Objektiv scharf stellen wollt. Das ist ein kleiner Kippschalter und mit dem könnt ihr das auswählen. Wer jetzt aber viele Objektive benutzt und oft manuell fokussiert, die keinen Schalter haben und deswegen im Body, also man kann ja auch in der Kamera selber einfach sagen, mein Fokusmodus soll MF sein, da ja sowieso die Verbindung zwischen Fokussierring und Fokusgruppe by wire ist. Das heißt, ihr dreht in aller Regel bei den meisten Objektiven nicht mehr mechanisch an irgendeinem Schneckengang, der die Fokusgruppe im Objektiv, Zungenhaspler, nach vorne oder hinten verschiebt, sondern das ist nur ein Steuerelement. Darunter sitzt eine Elektronik, die misst, um wie viel Grad ihr gerade den Ring gedreht habt und teilt der Kamera dann mit, jetzt bitte die Fokusgruppe um so und so viel nach vorne und hinten verschieben. Je nach Kamera und je nach Einstellung kann es sogar sein, dass mit einer schnelleren Drehung bei gleichem Drehwinkel die Fokusgruppe viel weiter bewegt wird, damit man sehr schnell von ganz nah auf ganz weit fokussieren kann. Und wenn man dann wieder langsam dreht, wird nur eine Feinanpassung vorgenommen, damit man präzise fokussieren kann. Das nennt man dann einen nichtlinearen Fokus. Bei manchen Kameras kann man das sogar auswählen, ob der Fokusring nicht linear, also dynamisch quasi auf die Drehgeschwindigkeit reagieren soll oder ob der linear sein soll. Das heißt, wenn ich den um 90 Grad drehe, den Fokusring, bewegt sich die Fokusgruppe immer quasi den gleichen Fokussierabstand nach vor oder nach hinten. Naja, auf jeden Fall könnt ihr in der Kamera den Fokus von Autofokus auf manuell umschalten. Und meistens ist das nicht so super auffällig. Wer das Fokus-Peaking anhat, sieht vielleicht direkt die farbigen Säume im Bild, die darauf hinweisen lassen, dass man im manuellen Modus ist. Aber je nachdem, was man gerade fotografiert und wie das aussieht und ob man das an- oder ausgeschaltet hat, sieht man es nicht direkt. Und gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 6 Objektive hat, die keinen Schalter haben und eines, das hat einen Schalter und man hat das vielleicht sogar neu und denkt, boah cool, ich habe jetzt einen AF-MF-Schalter. Wenn ich jetzt manuell fokussiere, mache ich das mal am Schalter. Macht ein Bild, hat alles super geklappt, packt die Kamera weg, packt sie 10 Minuten später wieder aus, hat vergessen, dass man den AF-MF-Schalter benutzt hat und wundert sich, warum man die Kamera partout nicht dazu bekommt zu fokussieren. Ja, schaut mal in euer Objektiv, vielleicht ist da so ein kleines Schieberchen, mit dem ihr dem Objektiv verboten habt, Autofokus zu benutzen. Denn, wenn ihr das am Objektiv macht, könnt ihr in der Kamera im Menü einstellen, was ihr wollt. Die geht partout nicht mehr in den Autofokus. Ne? Deswegen immer auch nochmal das kleine Schieberchen am Objektiv checken. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Auch, dass man das irgendwie beim Ein- und Auspacken aus Versehen irgendwie den Schieber verstellt hat und man fragt sich, was ist mit der Kamera los? Wenn ich den Auslöser halb durchdrücke, passiert überhaupt nichts. Was ist hier los? Ja, und wenn man dann entweder Fokus-Peaking nicht anhat oder nicht sieht, dann bekommt man es nicht direkt mit, sondern muss dann erstmal schauen, ob man irgendwo den Fokusmodus entweder angezeigt bekommt oder eben dafür sogar ins Menü muss oder auf den Function-Button, der dazugehört oder was auch immer, um zu schauen, was da los ist. Ganz kurzer Nachtrag dazu, falls ihr das nicht kennt, Fokus-Peaking ist eine Funktion in den meisten spiegellosen Kameras und ich denke mal in bestimmt manchen Spiegelreflexkameras im Live-View, also mit hochgeklapptem Spiegel auch, bei dem die Kamera scharfe Kanten selber erkennt und farbig markiert. Das heißt, wenn ihr manuell fokussiert und ich sitze mal wieder vor meinem Fenster, an dem ich letztens schon meinen Brennweitenvergleich durchgeführt habe und ich habe jetzt immer noch, da kann man sich am 31. Januar fragen, muss das sein, die Weihnachtsbeleuchtung hier auf der Fensterbank stehen und ich könnte jetzt auf diese kleinen Glühbirnchen, Halogenbirnchen fokussieren, dann würde die Umrandung, quasi die Kontur von diesen Birnen, in meinem Fall meistens gelb oder rot aufleuchten, wenn die im Fokus sind und alles andere ist nicht markiert. Und wenn ich jetzt am Fokusring so drehe, dass der Ast von dem Baum vom Fenster scharf ist, würden die Glühbirnchen wieder keinen Farbsaum bekommen, aber die Äste und Zweige im Hintergrund, auf die ich jetzt scharf gestellt habe, würden die Farbsäume bekommen. Das hilft halt total, um auf einem Display manuell scharf stellen zu können, weil das ja manchmal da nicht so ganz ersichtlich ist, je nachdem, wie hochauflösend das Display ist, wie die Lichtverhältnisse sind und so weiter. Wir haben halt in den spiegellosen Kameras normalerweise nicht diesen klassischen, wie heißt der denn nochmal? Naja, ihr kennt das bestimmt, ne? Diese Scharfstellhilfen aus den analogen Kameras, Schnittbildindikator. Ja, genau, wo dann irgendwie eine durchgehende Kante leicht verschoben ist, solange sie nicht im Fokus ist und so weiter. Und dann gibt es noch so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen, so kleine mattscheibenartigen Elemente, die so ja grisselig werden, punktig, wenn nicht scharf gestellt ist und so weiter. Wenn es einer von euch weiß, wie diese ganzen Fokussierindikatoren in analogen Spiegelreflexkameras heißen, sagt gerne mal Bescheid. Schreibt das gerne mal hier drunter. Ich muss es zwar nochmal googeln unbedingt, weil mir gerade auffällt, dass mir die ganzen Begriffe davon nicht ganz klar sind. Aber ja, erzählt gerne mal. Genau, und deswegen spiegellose Kamera gerne Fokus-Peaking. So, und jetzt habe ich noch einen wunderschönen letzten Punkt, der am Anfang, glaube ich, sehr viele ärgert. Ich habe früher sehr viel in Facebook-Gruppen zu Sony-spiegellosen Kameras verbracht und da auch viel so am Support entweder erst selbst profitiert und später, als ich mich mit den Kameras halbwegs auskannte, natürlich auch gerne mitgeholfen, Fragen zu beantworten. Und da ist noch ein Manuell-Fokus-Problem regelmäßig aufgetreten. Und zwar, wenn ihr ein analoges Objektiv kauft, also ein Objektiv, das gar keinen Autofokus besitzt, zum Beispiel bei Sony APS-C früher unglaublich beliebt, ein 12mm Blende 2 Objektiv von Samyang. Das Objektiv schließt man an, die Kamera weiß aber, weil es keine elektrischen Kontakte gibt, gar nicht, dass ein Objektiv angeschlossen ist. Wobei ich glaube, in dem Fall sogar zumindest der Typ des Objektivs übertragen wurde. Aber da nagel ich mich jetzt lieber selber nicht drauf fest. Die Kamera denkt also, es ist kein Objektiv dran, denn es entsteht kein Stromkreislauf mit dem Objektiv, es ist kein Fokusmotor drin, kein Chip, der Blendenwerte oder sowas an die Kamera übermittelt. Die Kamera denkt also, es ist kein Objektiv angeschlossen und bei fast allen Kameras muss man das im Menü aktivieren, dass die Kamera dann trotzdem ein Foto macht, auch wenn sie denkt, dass kein Objektiv angeschlossen ist. Das dient wahrscheinlich, ich habe es noch nirgendwo offiziell gelesen, aber ich gehe fest davon aus, dass das vor allem dem Schutz des Sensors und des Verschlusses dienen soll, damit eben nicht irgendwie gerade man den Sensor sauber macht und dann auf den Auslöser kommt und der Verschluss voll in diesen, ja, wie heißt das, in diesen Wipe, mit dem man gerade den Sensor abschrubbt, reinrasselt und wahrscheinlich kaputt geht, denn ja, so ein Verschluss, der bewegt sich ziemlich schnell, der muss ziemlich leicht und dünn sein, damit er sich überhaupt so schnell bewegen kann und eine 4000stel oder 8000stel Sekunde belichten kann, wobei das ja dann über die Größe des Schlitzes funktioniert. Aber trotzdem, der muss sich relativ schnell bewegen, ne? Blitzsynchronzeit bei meiner Sony ist eine 200stel, das heißt, er muss es schaffen, eine 200stel Sekunde lang den kompletten Sensor freizulegen. Dann kann man sich vorstellen, wie schnell sich diese kleinen schwarzen Vorhänge da bewegen müssen. Und wenn die mit dem Tempo irgendwo reinrasseln, ist die Gefahr groß, dass sie sich verkanten, kaputt gehen. Ja, also sagt die Kamera normalerweise, kein Objektiv angeschlossen, kein Foto. Ich mache das nicht. Und da gibt es bei vielen eben im Menü die Möglichkeit zu sagen, du darfst auch ohne Objektiv auslösen. Ist zum Beispiel auch interessant für Astrofotografie. Also wenn ihr eure Kamera mit so einem T2-Adapter zum Beispiel an euer Fernrohr angeschlossen habt, damit ihr durch das Teleskop fotografieren könnt, dann wird da auch kein elektronischer Kontakt dran sein, der mit eurer Kamera kommuniziert und sagt, hallo, ich bin nur ein Adapter, aber ich bin quasi ein Objektiv, du kannst ruhig auslösen. Und das gleiche gilt eben für viele manuelle Linsen, TT Artisans, 7 Artisans, Samyang. Bei anderen Herstellern, Sirui und so weiter, weiß ich das jetzt gar nicht auswendig. Bei Leica-Linsen ist es im Prinzip genauso, wenn ihr die mit einem Adapter anschließt oder, ja, ich gehe mal davon aus, dass die Leica-Kameras selber, die M's, wissen, dass da oft keine Kontakte dran sind. Bei Vogtländer zum Beispiel, zumindest bei den Objektiven für die spiegellosen Kameras, die das unterstützen, ist es so, dass die einen Chip drin haben, der auch Fokusentfernung, Blendenwert und Modell und Brennweite und so weiter an die Kamera übermittelt. Da wäre es nicht nötig, da weiß die Kamera Bescheid. Ja, aber nicht, dass ihr euch wundert, ihr habt euch ein schönes manuelles Objektiv gekauft, Altglas mit einem Adapter angeschlossen oder so und die Kamera will einfach kein Foto machen. Schaut mal ins Menü, ob ihr der Kamera erlaubt habt, dass sie ein Foto macht, obwohl aus Sicht der Kamera kein Objektiv angeschlossen ist. So, das war doch eine schöne Liste von dem, was schiefgehen kann. Ich hoffe, das war ein bisschen unterhaltsam. Ich hoffe vor allem, dass ihr, wenn ihr mal in die Situation kommt oder vielleicht sogar gerade an irgendeinem Punkt seid, wo ihr denkt, warum geht das denn nicht, dass euch diese Sendung vielleicht so ein bisschen sensibilisiert für diese kleinen Bedienungstricks. Es ist ja nicht mal ein Bedienungsfehler, man muss es halt vor allem erstmal wissen, was man da alles, ja, in Anführungszeichen falsch einstellen kann oder an Funktionen übersehen kann, die einem vielleicht das Leben beim Fotografieren ein bisschen schwer machen können. Ich hoffe, dass diese Dinge euch jetzt das Leben nicht mehr schwer machen. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was für Dinge euch da schon unterlaufen sind. Mit Akkus, mit Speicherkarten, mit Einstellungen in der Kamera, was auch immer. Ihr wundert euch vielleicht, ha, einen habe ich noch, einen Nachtrag habe ich noch. Ihr wollt Bilder von eurer Kamera über WLAN, Bluetooth in die App von eurem Handy schicken und wundert euch irgendwann, warum die immer so schlecht aufgelöst sind. Schaut mal nach, A, was in der App eingestellt ist, denn man kann das meistens einstellen, welche Übertragungsgröße man möchte, ob man nur so eine Vorschaudatei haben möchte, mit, keine Ahnung, um die 2000 Pixel Auflösung an der langen Kante, oder ob ihr die volle Auflösung übertragen möchtet. Und es kann sein, dass wenn eure Kamera nur RAWs fotografiert und keine JPEGs macht, dass die Kamera dann gar kein JPEG in der vollen Auflösung hat, die App aber nur JPEGs übertragen möchte. Das ist zum Beispiel bei Sony auch so. Wenn ihr also nur RAWs auf die Kamerakarte schreibt und euch dann JPEGs über die App übertragen wollt, dann bekommt ihr nur diese kleine, eben 2000 Pixel lange Vorschaudatei aus dem RAW und kein voll aufgelöstes JPEG, egal welche Größe ihr einstellt. Das heißt, wenn ihr die voll aufgelösten JPEGs haben wollt, müsstet ihr in der Kamera vorher schon beim Fotografieren einstellen, dass die JPEG und RAW fotografiert. Darüber haben Falk und ich auch in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, gesprochen. War das so? Ich glaube ja. Bin gerade etwas verwirrt, ob es die letzte oder vorletzte, irgendwann im Januar haben wir darüber gesprochen. Also falls ihr in der Handy-App über Bluetooth, WLAN voll aufgelöste JPEGs empfangen können wollt, um zum Beispiel Ausschnitte daraus zu machen oder um sie von da aus direkt irgendwie bei DM am Drucker auf DIN A3 drucken zu lassen, dann solltet ihr in der Kamera schon RAW und JPEG fotografieren, damit ihr, sofern die App keine RAW-Übertragung unterstützt, direkt voll aufgelöste JPEGs bekommt. So, jetzt aber. Jetzt lasse ich euch erstmal für heute in Ruhe. Freue mich sehr auf eure Geschichten, was euch schon an der Kamera schiefgegangen ist oder nicht zu funktionieren schien, was dann am Ende doch vielleicht eine ganz einfache Lösung, ein hilfreiches Tool vielleicht oder eine wichtige Funktion war, die euch nur kurz im Weg stand, weil ihr entweder vergessen habt, sie umzustellen oder einfach gar nicht wusstet, dass sie da ist. Genau, haut das gerne raus. Wenn genug zusammenkommt, dann mache ich vielleicht irgendwie in der übernächsten Folge oder so nochmal eine kleine Auffrischung dieses Themas und bringe nochmal ein paar von euren Geschichten mit. Wir hören uns im Februar wieder. Und zwar immer freitags. Wir machen am 1. und 3. Freitag, das sind, soweit ich das gerade auf dem Schirm habe, der 7. und der... Jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich euch Quatsch erzähle. Doch, der 7. und der 21. Februar, da hören wir uns komplett zusammen. Also Falk und ich labern euch dann wieder wie gehabt voll. Und am 14. und 28. Februar kommt von jeweils einem von uns eine Solo-Folge. Da freuen wir uns sehr drauf, jetzt jeden Freitag wieder für euch da zu sein. Dann habt ihr einen ganz klaren Plan. Freitag ist Fotografie to gut Zeit. Ist heute ungeplanterweise schon so passiert. Das heißt, wir nehmen das ja heute einfach als Startschuss für unseren neuen Freitagsrhythmus. Ich freue mich sehr drauf, euch im nächsten Monat wieder was erzählen zu können. Schön, dass ihr alle so zuhört. Vielen Dank für die lieben Rückmeldungen und das tolle Feedback zu unserem Podcast. Macht mir wirklich einen riesen Spaß. Und selbst jetzt, wo ich mal irgendwie so ein bisschen panisch eine Aufnahme am Freitag einschieben musste, nachdem ich festgestellt habe, dass es ein Tag zu spät ist, macht es einfach unfassbar Laune. Und ja, vielen Dank. Macht's gut. Bleibt bitte gesund. Im Moment ist wieder große Krankheitswelle. Passt gut auf euch auf und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.